Aber manchmal geht Leitung eben auch nur durch sehr klare, stringente Haltungen und die kann auch liebenswert sein, aber es ist nicht mein Job, den Menschen zu gefallen für Leitung, weil diese Brüche und dieses eigene Unvermögen, das zeichnet mich in meiner Leiterschaft, glaube ich, sehr aus.
Hallo, wir sind hier wieder in Herborn im CVJM-Büro mit einer neuen Folge von Heute Doppelpunkt Morgen. Mir gegenüber sitzt der Björn.
Ja, hallo. Ich sage nicht so.
Ich weiß nicht, ob wir das immer noch mal wieder recyceln können, weil ich glaube, mit der Zeit wird es doch langweilig, wenn wir uns jedes Mal darüber lustig machen.
Willst du mir jetzt vorwerfen, dass ich immer nur die gleichen Sprüche mache?
Nee, ich mache den Spruch ja meistens.
Wir freuen uns sehr, dass wir einen Gast haben.
Ganz genau. Wieder zugeschaltet von außerhalb und es ist wieder jemand, den der Björn aus seinem früheren Leben kennt. Deswegen hat er auch ein paar Namensschwierigkeiten.
Ja, danke, dass du mir schon eine gute Steilvorlage gehst. Es handelt sich um eine wunderbare Frau, Miriam Hoffmann heißt Hallo. Sie. Genau. Und da ist sie auch schon, genau. Und der Grund, warum ich da echt jetzt Schwierigkeiten habe, ist, weil wir uns aus der Zeit in Karlsruhe beim CVJM kennen und das war, Miriam, wann war das? 2000 und?
Ich glaube 6.
Ja, das klingt richtig.
Oder 2005, 2006, auf jeden Fall war ich noch ganz klein.
Ja, also du warst jünger, klein habe ich dich nicht in Erinnerung, aber genau und man muss dazu sagen, dass damals der CVJM Karlsruhe dich sofort in die Arme geschlossen, fast adoptiert hat und wir waren alle total glücklich, dass du da warst für die Zeit und irgendwie hat sich der Name Miri eingebürgert für diese Karlsruhe-Periode und genau, deswegen habe ich, ich kenne dich halt aus der Zeit als Miri, aber eigentlich nennt dich der Rest der Welt gar nicht Miri, sondern Miriam.
Absolut, ja.
Genau, und deswegen muss ich heute aufpassen, weil ich das ja auch möchte, dich Miriam zu nennen. Genau, aber ja.
Ich finde das ganz spannend mit den regional bedingten Spitznamen, was ja bei dir eher so der Fall ist. Wohingegen das bei mir, nicht bei dir, Björn, bei der Miriam.
Bei der Miriam, genau.
Wo das bei mir eigentlich eher so Lebensfelder quasi ist. Also auf der Arbeit bin ich Sandra, im CVJM bin ich Sandy. Aber das hat
vielleicht
jetzt
eigentlich ist es ja auch so ein CVJM-Ding, dass alle einen Spitznamen brauchen oder so. Aber tatsächlich habe ich das den Karlsruhern gestattet, weil das hatte so eine Liebe und dieses in die Arme schließen, das habe ich auch so empfunden. Und das war einfach so eine Periode, da war ich Miri. Und das ist mir sonst auch nie wieder begegnet, beziehungsweise ich unterbinde es. Das ist Karlsruhe exklusiv.
Also an alle Karlsruher, die hier bei dem Podcast zuhören, und ich weiß, es sind ein paar, denkt gerne an die Zeit zurück. Denkt an die Miriam Hoffmann, die wir damals Miri genannt haben. Von daher, jetzt haben wir dich schon so ein bisschen eingeführt, woher wir uns kennen. Aber das mag ich dir ja auch gerne ein bisschen überlassen. Miriam, wer bist du denn eigentlich?
Und was hast du gemacht seit Karlsruhe?
Oh, das sprengt vielleicht den Rahmen jetzt. Na gut. Ich habe damals in Karlsruhe ein Praxissemester gemacht und durfte in Karlsruhe im CVJM arbeiten. Das war ganz großartig. Und danach bin ich mit meinem damaligen Mann nach Köln gezogen, hab fertig studiert und bin nach Köln gezogen zu meiner ersten Stelle und habe hier eine Jugendkirche gegründet, da ganz lange gearbeitet und habe im zweiten großen Teil meines bisherigen Arbeitslebens einen Fresh X gegründet nach der Jugendkirche und arbeite jetzt in diesem Fresh X. Das ist eine neue Gemeindeform. Genau. Also das mache ich so beruflich und ansonsten lebe ich in Köln hier in einer sehr fröhlichen, fruchtbaren Patchwork-Familie, die besteht aus meinem Freund und zwei Söhnen und eben dem Papa von meinem großen Sohn, mit dem wir ja gemeinsam Familie leben. Und das macht mich auf jeden Fall zu einem Teil aus. In der Vorbereitung habe ich noch überlegt, ob ich sage, ich bin in allen Dingen immer leidenschaftlich. Das passt, glaube ich, ganz gut. bin sehr leidenschaftlich in dem, was ich tue und arbeite und denke und fühle und lebe und auch bete. Und ich bin leidenschaftlich gerne Mutter, aber ich mag alle Mutti-Sachen nicht. Das, glaube ich, beschreibt es ganz gut. Und ich bin leidenschaftlich gerne unterwegs und erzähle von Gott und mag aber ganz viele Dinge in unserer Kirche nicht. Und ja, in diesem Spannungsverhältnis bewege ich mich und ich glaube, das macht mich auch zu einem großen Teil aus.
Das finde ich total spannend. Willst du das ein bisschen genauer erklären? Also beide Bereiche gerne.
Welche jetzt?
Also das einmal das mit dem, du bist leidenschaftlich gerne Mutter, magst aber Mutti-Sachen nicht und du bist leidenschaftlich gerne unterwegs und erzählst von Gott, magst aber ganz viele Sachen in der Kirche nicht. Also wie lebt es sich so in diesem Spannungsfeld?
Ist auf jeden Fall immer sehr aufregend. Also, ja, also zu dem Mutterding, ich weiß halt noch, dass ich, als ich mein erstes Kind bekommen habe, dann bin ich, weil ich kannte einfach niemanden, der auch Kinder hat. Und dann bin ich so verzweiflungsmäßig in dem ersten Jahr so, in so Gruppen gegangen. Und dann saß ich da immer und dachte, wieso müssen wir jetzt Fensterbilder malen? Ich will keine Fensterbilder malen. Alter, das Kind ist 5 Monate alt. Also das kann auch gar nicht malen. Ich habe so das Gefühl, es gibt so viele Stereotype, was man so gerne macht als Mutter oder als Frau oder als Elternteil. Und alles diese Dinge mag ich nicht. Ich spiele auch nicht gerne mit meinen Kindern. Aber ich reise gern mit denen. Ich koche gern mit denen, ich produziere gerne Dinge mit denen, also alles außer Basteln. Ich liebe das, die zu begleiten und herauszufinden, was sind deren Gaben und wo können die sich ausdrücken. Aber alles, was so zu diesem ganzen stereotypen Mutterkram gehört, das geht mir so ein bisschen ab. Also das macht auch tatsächlich dieser ganze Kindergarten, man bläst Eier aus und so, das bastelt Lampen, das machen alles die Väter. Das mache ich nicht. So. Und trotzdem bin ich leidenschaftlich gerne Mutter. Und bei der Kirche ist es ähnlich. Ich stelle viele Formen in Frage.
Auf den Vergleich bin ich jetzt total gespannt, wenn du sagst, es ist ähnlich.
Ja, weil ich finde, es gibt ganz viele Formen, die wir uns so vorstellen, was dazugehört zur Kirche oder zu Gemeinschaft und Gemeinden, zu christlichen Gemeinschaften. Und vieles davon finde ich für mich und mein Leben und meinen Alltag überhaupt nicht passend. Angefangen, das ist natürlich jetzt eine Riesenfrage, wahrscheinlich führt uns das jetzt viel zu weit, aber angefangen von der Frage Gottesdienst, weiß ich nicht, hat außerhalb der Kirche irgendwer Bock auf Gottesdienst, also auf dieses Ding an sich, oder bräuchte es da vielleicht, also ist es nicht sinnvoll, manchmal diese Formen, die wir im Kopf haben, die so sein müssen, egal wie modern dieser Gottesdienst ist und mit vielen Elementen, aber ja, da merke ich einfach, das ist einfach, da fühle ich mich gar nicht zu Hause und gar nicht berufen, da mitzuspielen, sondern erlebe mich in dem, wie ich glaube und Christsein lebe, in ganz anderen Formen als viel präsenter und ausdrucksstärker.
Und offensichtlich hast du aus dem Gefühl ja was gemacht, denn du hast ja schon erzählt, dass du, als du nach Köln gekommen bist, erst eine Jugendkirche mitgegründet hast und dann ein Fresh X Projekt.
Ich weiß nicht, wie es richtig
ist. Ich auch nicht, dankeschön.
Keine Ahnung.
Also scheinbar hast du dich ja da total ausgetobt in der quasi, wie kann man Kirche neu erfinden, wie kann man da was anders machen?
Jenseits von Fensterbildern.
Ja, auch in der Kirche wird immer viel gebastelt, da bin ich immer sehr überrascht.
Ja. Gut, dann vielleicht andersherum. Worauf hast du denn dann deine Prioritäten gelegt in deinen Neugründungen?
Das hat sich auf jeden Fall verändert. Als ich angefangen habe, in Köln zu arbeiten, da weiß ich noch, dass mir jemand gesagt hat, hier, das ist eigentlich keine Stelle für eine Anfängerin. Und da ich erst dachte, dass ich gar nicht in Köln landen werde und eigentlich nur ausprobieren wollte, wie ein Bewerbungsgespräch geht, habe ich halt gesagt, total vollmundig, ja, ich traue mir das zu. Und das hat die total beeindruckt, glaube ich, dass ich das gesagt habe. Und dann haben die mich genommen. Und Gott ist einfach so gnädig, weil es war genau mein Ort, aber das wusste ich damals einfach nicht. Und ich habe die Jugendkirche mitgegründet, das war eine total spannende Zeit und viel darüber gelernt, wie wir in Kirche versuchen, etwas neu zu schaffen und neu zu gründen und trotzdem an den alten Formen hängen. An Strukturen wie, dass wir Orte haben, wo Menschen hinkommen sollen zum Beispiel. Dass es eine Überlegung gibt, wir haben da eine alte Kirche, die wird gefüllt. Und dann machen wir Dinge mit Jugendlichen, die dann so toll sind, dass sie noch andere mitbringen. Und da würde ich sagen, habe ich viel darüber gelernt, was geht und was sinnvoll ist und auch was ehrlich gesagt gar nicht so meins ist. Denn das hat super funktioniert. Wir hatten eine ganz tolle, lebendige Zeit und auch eine gute, lebendige Jugendarbeit. Und trotzdem habe ich eine ganz große Anfrage an diese Kommstruktur, dass wir eben etwas anbieten, wo Menschen hinkommen sollen und dann immer feiern, wenn jemand seinen Freund mitgebracht hat oder seine Freundin, die noch nicht zur Cloud gehört. Und dann wird immer so, yeah, cool, der hat jemanden aus der Schule mitgebracht. Dann denkst du, ja, aber du würdest ja nie feiern, wenn jemanden zum Eisessen mitbringt. Weil Eis ist halt geil, weißt du? Und indem wir feiern, dass jemanden von außen mitbringt, wird ja schon total absurd, was wir da eigentlich machen.
Ja. Yeah.
Und über dieses Nachdenken ist dann unter anderem entstanden, dass ich diese Trennung von unserem Alltag und unserer Spiritualität zu dem, was wir in Gemeinschaften machen, häufig schwierig finde und versucht es mit einem Kollegen zusammen in dem Fresh X anders zu gestalten oder anders zu lernen erstmal. Also zu gestalten haben wir ganz am Anfang gar nicht. Wir haben einfach viel gelernt. Genau.
Das klingt irgendwie, du sagst, dass du genau richtig warst da, obwohl du dich gar nicht, darauf quasi beworben. Also du hast dich beworben, um es auszuprobieren und dann bist du da reingerutscht. Bist du dann auch direkt die Leiterin von dem Projekt geworden oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ich hatte zwei Aufgaben. Ich sollte die Jugendarbeit leiten innerhalb meiner Gemeinde. Mhm. Und dann war ich Teil des Gründungsteams mit zwei anderen Hauptamtlichen noch dazu. Und wir haben dann das Leitungsteam gebildet und haben dann Jugendkirche geleitet. Faktisch muss man sagen, habe ich aber die Sachen vor Ort, also die geistliche Entwicklung dieses Projektes auf jeden Fall geleitet. Mhm. Und war dann in der Leitung drin und in der Jugendarbeit sowieso. Genau.
Also offensichtlich hatten die Leute, die dich eingeladen haben, da ja eine gewisse Erwartungshaltung an die Menschen, die sich bewerben, genau, da irgendwie was mitzubringen.
Ja. Also es war auch aufwendiges Bewerbungsgespräch. Ich glaube, es waren irgendwie so 10 Leute, die da saßen, Jugendausschuss und verschiedene Jugendliche und Presbyterium und Pfarrer. Die haben das richtig groß aufgezogen und fast schon so ein Assessment Center Ding gemacht. Und ich habe das gar nicht so richtig gecheckt, weil ich dachte, ja, ich probiere das einfach nur mal aus. Du musst das ja üben, wenn du irgendwann mal wirklich den Job willst. Und es hat sich aber herausgestellt, dass sie vorher ganz viel gebetet haben für jemanden, der ihnen gezeigt wird, der leiten soll. Und das war auch eine geistliche Entscheidung. Ich glaube, das ist wichtig auch zu erzählen. Ich habe auch, denke ich, durch meine Kompetenzen überzeugt oder konnte viel zu dem sagen, was die sich so vorgestellt haben. Das hat gepasst. Aber es war auch eine geistliche Entscheidung. Und das ist oft bei Leitung so, würde ich sagen. Es ist nicht nur, dass wir etwas an sich können, sondern wir müssen auch an die Orte berufen werden. Und das gilt nicht nur für Jobs im geistlichen oder kirchlichen Bereich, sondern ich glaube auch, dass man als Intensivkrankenschwester berufen wird oder als Abteilungsleiter oder so. Auf jeden Fall kamen beide Komponenten zusammen. Die haben das gesucht und Kompetenz gesucht, aber haben auch viel dafür gebetet, dass es eine geistliche Entscheidung wird, jemanden zu finden, der das dort starten soll.
Warum denkst du, braucht es so eine Berufung für Leiter oder Leiterinnen auch? Also ich find es spannend, dass du sagst, eine Intensivkrankenschwester braucht auch so eine Berufung oder so, einen Abteilungsleiter. Warum denkst du das?
Mir ist das klar geworden, als ich irgendwann mal mich mit einer Freundin getroffen habe, mit der ich studiert habe. Die hat das Gleiche studiert wie ich, Gemeindepädagogin. Wir sind eigentlich identisch ausgebildet. Und die hat auch lange in einer Leitungsposition gearbeitet und ist darüber total krank geworden und ist jetzt Rettungsassistentin und fährt ein RTW. Und ich habe sie damals gefragt, ich so, warum hat dich das so gestresst? Und sie hat gemeint, weißt du, alle die Dinge, die ich da gemacht habe, Predigen und so weiter, das mag ich alles. Aber ich bin keine Leiterin. Mich macht es fertig. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass das anscheinend auch etwas ist, was einen entweder völlig zerschießen kann, wenn das gegen die eigene, gegen das eigene Gabenprofil ist. Oder ob dass es einem leichter fällt, viele Dinge leichter fallen, wenn man dazu berufen ist und das Gabenprofil entsprechend ist. Und ich glaube, dass wir Menschen immer dann am besten sind, wenn wir unseren Gaben entsprechend arbeiten. Das heißt nicht, dass wir für alles eine besondere Gabe brauchen, aber dass es gut ist, wenn man weiß, wer man ist. Und dass es gut ist, wenn man weiß, was Gott in uns hineingelegt hat. Und wenn wir das nutzen, können wir halt unglaublich viel schaffen und erschaffen und auch unglaublich viel dienen. Mhm. Und wenn ich in einer Stelle bin, die mir nicht entspricht, dann kann ich mich viel ausstrecken. Aber es bringt vermutlich nicht so viel Frucht.
Das finde ich super gut, denn das deckt sich eigentlich mit dem, was auch der Manni letzte Woche gesagt hat, als wir über Mitarbeiterschaft gesprochen haben, nämlich, dass man sich eben anhand seiner Gaben quasi, ja, orientieren soll oder beziehungsweise danach Aufgaben übernimmt, die eben einem selber und dem Gabenprofil, wie du gerade gesagt hast, was ich übrigens ein sehr schönes Wort finde, auch entsprechen. Dann ist das natürlich bei jeder Leitung was Individuelles. Also auch die Berufung in die Position hinein. Man muss natürlich für jede individuelle Stelle auch individuelle Voraussetzungen mitbringen, individuelle Gaben, die jetzt da an der Stelle gerade gefordert sind. Würdest du trotzdem sagen, dass man irgendwie gewisse allgemeingültige Voraussetzungen mitbringen muss quasi, um in so eine Leitungsposition reinzukommen?
Ach, ja, bestimmt. Also ich glaube, es ist ganz schlecht, Angst vor Menschen zu haben. Ja, du lachst, Björn, aber ich glaube, also ich habe viele Leiterinnen und Leiter erlebt, die eigentlich menschenscheu waren und für die das Arbeiten an der Basis so anstrengend war, weil sie damit so vielen Menschen zu tun hatte, und dann sind sie hochgelobt oder haben sich selbst auf Positionen beworben, wo sie vermeintlich weniger im direkten Austausch stehen, weil sie ja dann leiten. Und das geht meiner Meinung nach häufig nicht so gut aus, denn natürlich bin ich als Leiter oder als Leiterin an vielen verschiedenen Stellen erstmal an einer anderen Erfahrungsbasis, das heißt, ich bin vielleicht nicht ständig im Kontakt, aber ich muss innerlich den ständigen Kontakt zu allen Menschen, mit denen ich irgendwie zu tun habe, haben, und ich muss die sehen können. Und um Menschen wirklich ansehen zu können und zu gucken, was brauchen die, wie sind die, wie drücken die sich aus und wie kann ich sie auch fördern, dass sie sich entfalten, darf ich keine Angst vor ihnen haben. Und ich darf auch keine Angst haben, an manchen Stellen zu sagen so, nee, ich glaube, hier muss ich eingreifen, wir müssen einen anderen Weg gehen. Auch Schwierigkeiten oder Krisenzeiten kann ich nur managen, wenn ich keine Angst vor Menschen habe und keine Angst vor Konfrontation. Das ist eine Kompetenz, die würde ich sagen, die ist schon wichtig in Leitungs- und Führungspositionen. Vieles andere kann man lernen. Angst zu überwinden, schon wenn man in der Position ist, ist sehr, sehr schwer.
Wie ist es denn bei dir? Hast du das mitgebracht? Also, oder hast du das erlernt? Oder war das ein Übungsfeld für dich? Genau, also wie hast du jetzt in dieser Phase geleitet?
Also ich glaube, dass ich viel mitgebracht habe, natürlicherweise, was in meinem Gabenprofil mir dazu dient, dass mir manche Sachen nicht so schwer fallen. Ich habe schnell einen Überblick über Situationen oder auch Systeme, menschliche Systeme, und kann das schnell erfassen. Da bin ich einfach manchmal ein bisschen schneller als andere, und dadurch fällt es mir leicht, an den richtigen Stellen vielleicht einzugreifen oder Sachen anzusprechen. Und das meiste habe ich aber gelernt, indem ich andere leiten sehen habe. Dich zum Beispiel, Björn. Ne? Also in meiner Ausbildung, aber auch auf der Bibelschule, wo ich war, da gab es ein großes Leitungsdefizit. Da habe ich viel gelernt von. Und ich habe mich dann auch häufig damit beschäftigt oder eine sehr lange Zeit lang intensiv damit beschäftigt, wie sieht denn eigentlich geistliche Leitung und weltliche Leitung, also wie geht das zusammen, und braucht es vielleicht auch manchmal beides? Also die Klöster haben ja einen Abt und einen Prior, Das finde ich ganz, das finde ich ein spannendes System, weil es manchmal beide Kompetenzen in Reinform braucht. Und damit habe ich mich beschäftigt. Das war so ein proaktives Erlernen. Und ganz viel habe ich an dem gelernt, wie andere leiten oder eben auch nicht leiten. Und ein großes Leitungsvakuum in vielen Bereichen, wo ich auch in der Beratung bin, wo ich CVMs oder so berate, das ist häufig eine große Leerstelle. Und da, ja, das ist ja immer ein super Lernfeld zu sehen, was wirkt sich wie aus.
Dann lass uns doch mal über konkrete Erfahrungen tatsächlich sprechen. Also auch so, die du gemacht hast, weil ich stelle mir das halt unglaublich spannend vor, tatsächlich aus so, ja, quasi deinem Praxissemester und dann aus dem Studium heraus und dann erstmal sich zu bewerben, weil man das auch mal testen will, wie das so ist, das kann ich nachvollziehen. Also mein erstes, ich hatte in meinem Leben nicht besonders viele Bewerbungsgespräche, die man tatsächlich als ernsthafte Bewerbungsgespräche bezeichnen kann. Ich glaube, es waren ja eigentlich sogar nur zwei. und es ist ja schon irgendwie ein ganz anderes Feld. Und dann quasi in sowas reinzugehen und dann plötzlich in der Leitungsposition zu sein und dann irgendwie sich auch zurechtzufinden. Was sind da so Erfahrungen, die du gemacht hast? Also ruhig auch gute und schlechte und erzähl uns Geschichten.
Ja, erzähl uns Geschichten. Ja, ich war sehr jung, als ich angefangen habe. Und das war auf jeden Fall ein Thema. Mein großer Vor- und mein großer Nachteil gleichzeitig. Ich bin deutlich unterschätzt worden am Anfang. Und alle Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren so alt, teilweise, also so alt wie meine Eltern. Und es gab eine ganz witzige und eine spannende Situation, als ich auf einer Freizeit war mit einem Team. Und wir waren in so einem Elchpark. Und dann sagten die zwei Teammitglieder, stellten sich so hin und die waren auch noch sehr groß gewachsen. Ich bin eigentlich gar nicht klein, aber neben denen sah ich halt klein aus. Und dann stellten die sich so in die Mitte, also mich in die Mitte und sagten, oh, guck mal, du siehst aus wie unsere Tochter.
Super.
Und ich dachte so, ja, super.
Dankeschön.
Das, vielen Dank.
Ja.
Und das sind Menschen, denen ich teilweise harte Entscheidungen abbringen musste. Und auf dieser Freizeit hatten wir zum Beispiel dann auch sowas wie jemand, der versucht hat, sich umzubringen. Und du musst dann in dem, du musst in dem Team ja dann sofort reagieren. Du bist Leitung und musst entscheiden, wie machst du das jetzt? Und ich musste da auch teilweise mit Leuten, die deutlich, deutlich älter waren, sehr klar umgehen und denen sagen so, nee, das entscheide ich jetzt. Und das war ungewohnt. Also darauf war ich auch so gar nicht vorbereitet. Ich war vorbereitet mit Leuten, die so alt sind wie ich oder jünger sind, die zu leiten. Aber wenn du eine Jugendkirche aufbaust, ist ja klar, dass da auch häufig ein Riesenapparat an Menschen dranhängt, an PfarrerInnen und Pfarrern, die einfach viel, viel mehr Erfahrung hatten in vielen Dingen. Und trotzdem musste ich da an vielen Stellen sagen, ja, ich glaube, es ist wichtig, so und so umzugehen und so. Das war spannend und da hat es auch viele Reibungen gegeben. Und gleichzeitig würde ich sagen, auch da wieder hat es geholfen. Ich hatte einen sehr vertrauten Mitarbeiter, mit dem ich eine Art Gebetsgemeinschaft gegründet habe, da zu gucken, was sind die tatsächlichen Probleme und was sind die geistlichen Probleme und wie können wir da miteinander wie können wir damit umgehen? Das hat mir wahnsinnig geholfen in der Zeit. Weil ich glaube, dass wir natürlich ein biologisches Alter haben, aber in meiner Funktion und in meiner Berufung spielte das eigentlich keine Rolle. Und das hat mir dann irgendwann jemand zugesprochen. Und ich glaube, ich brauchte das, dass mir das jemand zugesprochen hat. Nach ungefähr einem Jahr hat jemand aus dem Leitungsteam gesagt, Miriam, dein Alter spielt keine Rolle, weil das, was du tust und das, was du sagst, das hat mehr Weisheit in dem Moment und mehr Gewicht, weil es dein Job ist hier gerade und nicht dein biologisches Alter. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin da sehr deutlich auf dem Weg. Ich muss das zwischendurch mal hören. Ich muss hören, wie gehe ich wirklich damit um, wenn ich an solche Grenzen komme.
Das finde ich einen super guten Punkt. Gerade dieses Thema, sich auch durchzusetzen oder was heißt durchzusetzen, aber auch sich den gebührenden Respekt einzuholen, den so eine Leitungsposition ja auch mit sich bringt, wenn man sich eben ja schon ein Stück weit auch durchsetzen muss gegen etablierte, ältere Personen, die das auch schon länger innehaben und denen man ja auch die Erfahrung Und das, was sie sich, also ja, die Erfahrung gar nicht aberkennen möchte. Aber trotzdem da eben auch einzustehen für sich selbst und zu sagen, ich habe aber auch eine Meinung, ich habe auch eine Stimme, hört mich mal und nehmt mich mal als Gegenüber wahr.
Ja, und dass du das nicht schaffst, indem du irgendwie besonders streng oder besonders machtvoll auftrittst, was ja irgendwie auch eine Spielart wäre, aber dann bist du, also diese Partitur hatte ich gar nicht. Aufgrund meines Alters und der Position und des Geschlechtes konnte ich das gar nicht spielen. Also musste ich mir irgendwas anderes überlegen, wie das Raum hat.
Miriam, es ist echt schön, das zu hören. Und also wie du da geworden bist und wie das Thema keine Angst vor Menschen und keine Angst vor Konflikten da auch in so Sachen deutlich wird. Weil ich kann mir das bildlich vorstellen, in diesem Elchpark, wie du da zwischen zwei großen, wahrscheinlich Männern gestanden hast und die dir irgendwie so einen Platz so natürlich zuweisen wollten, der aber, ja, also der nicht deiner Rolle und deiner Funktion entsprochen hat.
Ja, weißt du was, jetzt hast du das mit den Männern eingebracht, weil ich bin...
Ach so.
Nein, ich bin da tatsächlich absichtlich eben auch schon zweimal dran vorbei. Ich wollte das selber auch schon sagen, dass das natürlich auch immer so ein Punkt ist, als Frau hat man es meistens eher mit Männern in solchen Positionen zu tun. Und dann könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, ich wäre schon zweimal eigentlich total gerne darauf eingegangen.
Jetzt hat es der Mann gemacht. Oh Mann, der Mann hat das Mann-Thema angesprochen.
Nein, aber ich wollte mich nicht wieder in diesem Männer-Frauen-Ding verlieren, weil wir das ja eigentlich ja nochmal gesondert behandeln wollen. Aber trotzdem, hattest du den Eindruck, Miriam, dass das auch was damit zu tun hatte, dass du nicht nur ein junger Mensch bist, sondern dass du auch eine junge Frau bist? Gerade in Bezug auch auf Kirche und das ganze, die ganze Männer- und Frauen-Leitungsproblematik?
Also ich habe da einen sehr großen Erkenntnisweg beschritten, würde ich sagen, und muss meiner Lehrerin oder Dozentin in meinem Studium, die uns darauf vorbereiten wollte, große, große Abbitte leisten. Die war nämlich eine glühende Feministin und hat das immer wieder eingebracht und hat gesagt, seien Sie darauf vorbereitet. Und ich dachte mir so, Alter, ich bin so sehr Frau, das wird kein Problem sein. Uns stehen doch alle Türen offen. So, als ob das heute noch ein Thema ist. Und ja, ich wurde natürlich eines sehr viel besseren belehrt. Denn es ist sehr viel subversiver, als man sich das vorstellt. Und natürlich schwingt es immer mit. Ich weiß gar nicht, ob es darum geht, dass mir als Frau weniger zugetraut wird. Aber als Frau finde ich es herausfordernd, sehr klar und deutlich zu sein und vielleicht auch eben gerade nicht konfliktscheu. Und dann kommen tatsächlich manche auf mich zu und meinten, oh, heute bist du aber wieder kratzbürstig.
Oder
ernsthaft?
Ja, da gehe ich so mit.
Solche Dinge, und das ist mir am Anfang tatsächlich häufiger passiert, und je älter ich werde und je klarer denke ich auch, desto weniger trauen sich das Menschen oder spiegeln mir das, aber ich habe vor 3 Wochen eine Zoom-Konferenz gehabt mit jemandem von der Pressestelle, und der hat mich, ich glaube, mich und meinen Kollegen schon 4 oder 5 Mal interviewt, mit Foto und allem. Und er hat sich wieder vorgestellt und meinte so, kennen wir uns eigentlich? Und ich denke mir so, Alter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Also ja, das sind so Nuancen, natürlich. Klarheit und Präsenz, die überrascht manchmal, das wird nicht so erwartet. Es wird schon auch, es ist auch schön, wenn wir Frauen häufig freundlich und liebenswert sind, aber manchmal geht Leitung eben auch nur durch sehr klare, stringente Haltungen, und die kann auch liebenswert sein, aber es ist nicht mein Job, den Menschen zu gefallen.
Das finde ich ein total starkes Statement.
Das musste ich auch lernen, auch in meiner eigenen Rolle als Frau. Ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die uns schon oder mir schon sehr deutlich gesagt hat, dass es als Frau, als Mädchen wichtig ist, dass ich gefalle. Und davon auch mich selbst ein Stück weit frei zu machen und zu sagen so, nee, ich habe aber eine Funktion und eine Aufgabe, eine geistliche Aufgabe, eine Leitungsaufgabe. Ich soll die Menschen lieben. Aber es ist vielleicht gar nicht so wichtig oder eher hinderlich, wenn die mich als Person so sehr in den Vordergrund rücken. Denn das ist auch wichtig bei Leitung. Da kommen wir vielleicht gleich noch hin, aber so charismatische Leiter haben ja manchmal die Schwäche, dass sich die Menschen so sehr an ihre Person hängen. Und da wollte ich nie hin. Das ist überhaupt nicht meine Art, sondern es geht mehr darum, was gerade die Aufgabe ist und was wir gemeinsam erreichen wollen und was unsere Berufung und unser Job ist. Und nicht so sehr um meine Person. Und wenn es um meine Person geht, dann müsste ich viel, viel stärker das Frausein, glaube ich, noch spielen. Und das wird von manche erwarten das von mir. Oder sie denken, dass ich die Sekretärin bin. Oder die Ehefrau von irgendwem.
Und welche Berechtigung hast du heute hier zu sein? Mit wem bist du verheiratet?
Ja. Genau, das ist dann nicht mehr so subtil, aber das passiert mir natürlich auch ständig. So, das ist so.
Oh Mann, ey.
Wenn wir dann aber schon beim Thema sind, dann muss ich tatsächlich auch noch die weitergehende Frage natürlich stellen. Ich hätte sowieso noch auch das Thema geistliche Leitung und weltliche Leitung angesprochen an der Stelle. Ich meine, es ist nicht wegzuargumentieren, dass das auch einfach in vielen, vielen Kreisen ein starkes Thema ist, je nachdem, wie man die Bibel da versteht. Der ganze Bereich mit, dürfen Frauen überhaupt geistliche Leitung von irgendwas übernehmen, dürfen Frauen überhaupt irgendwas machen, was nicht mit Kinderarbeit und Kindererziehung zu tun hat, oder Kindergottesdienst leiten wegen mir. Ist dir das in deinem Leben zum Beispiel auch schon begegnet?
Selten. Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, in welchem Umfeld man sich so bewegt. Doch es gab Gemeinden, die meinen Kollegen angefragt haben, zum Beispiel für eine Predigtreihe zu dem Thema, was wir machen, also Fresh X. Und als er nicht konnte, dann die Frage war, oh ja, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt die Frau wollen oder so.
Okay.
Das gibt es schon. Spannend war, als ich mich getrennt habe und wir uns scheiden lassen haben, dass ich eine Unterredung hatte, wo es hieß, okay, du musst dir jetzt mal Tipps von jemandem holen, dem das auch passiert ist, für die fromme, geschiedene Frau. Wie gehe ich damit um? Das fand ich einfach, das war auch hilfreich und spannend, aber da ist es auf jeden Fall nochmal begegnet, so nach dem Motto, wir sind als Frauen da auch noch angreifbarer vielleicht als Männer, weil die Anfrage überhaupt da ist, ob wir diese Berechtigung hätten. Was ich viel mehr wahrnehme, ist, dass es in den Köpfen zwar irgendwie schon angekommen ist, in den meisten Bereichen, dass wir theoretisch das Recht haben und dass es auch viele Frauen gibt, die das können oder machen. Und gleichzeitig begegnen mir wirklich auch Kollegen, die sagen, wir haben eine Predigtreihe, es sind 10 Männer. Wenn ich dann sage, okay, aber habt ihr niemanden, also warum sind es eigentlich 10 Männer? Ja, wir kennen keine Frau, die das Thema gut genug besetzt.
Okay.
Also das begegnet mir viel mehr. Das ist nicht ausgesprochen und glaube ich trotzdem in dem Glauben, ja, die Frauen, die machen bei uns den Kinderbereich, aber für die große Bühne und für die große Leitung nehmen wir dann doch lieber einen Mann. Das begegnet mir schon tatsächlich überraschend häufig immer noch. Und macht mir Angst.
Soll ich dir eine Anekdote dazu erzählen?
Bitte, bitte.
Ich werde regelmäßig von Männern gefragt, welche Frau können wir denn mal einladen?
Genau.
Also die Absurdität der Frage ist schon auch eine interessante Sache. Aber ich habe tatsächlich letzte Woche eine solche E-Mail bekommen und habe unter anderem dich genannt.
Ja, schön.
Da ging's um eine Tagung und irgendwie und dieses Gremium von der Vorbereitung ist auf keinen grünen Zweig gekommen. Die haben gesagt, gibt es da überhaupt Frauen? Wir fragen mal den Björn. Und ich hatte 5 Frauennamen. Und ich habe keine 5 Minuten nachgedacht. Also die andere Seite gibt es dann tatsächlich auch. Und manchmal frage ich mich, ob die Männer tatsächlich einfach nur keine Frauen kennen. Ob die sich einfach so mit den Männern unterhalten und es denen darum Frauen gar nicht so in den Kopf kommen.
Ich glaube, das System reproduziert sich halt selber. Man lädt dann halt ein, wen man kennt und dann kennt man jemanden. Also das reproduziert sich immer wieder selber und um da auszusteigen, muss man eine proaktive Entscheidung haben. Und ich bin immer noch manchmal in irgendwelchen Leitungsteams eingeladen und bin tatsächlich immer noch die einzige Frau. Frage ich mich, wie geht das? Und wo sind die ganzen, ich habe fast nur mit Frauen studiert, wo sind die alle? Also gut,
ja, das ist eine
Mütter.
Sehr gute Frage.
Ja, ich, das hatten, ist eine vielschichtige Antwort.
Ja, das ist richtig. Und ach ja, auch das ist so ein Thema, wo ich mich eigentlich gar nicht so tief drin verlieren wollte, ich weiß. Aber es ist mir auch einfach selber so wichtig, dieser gesamte Bereich. Und deswegen finde ich es so interessant, was du so dazu zu erzählen hast.
Miriam, wir kennen uns ein bisschen, deswegen würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, wo du auch entscheiden darfst, ob du sie annimmst oder nicht. Machst du eh, das weiß ich. Aber das interessiert mich auch persönlich. Was hat Leiterschaft deiner Meinung nach mit Brüchen und Schmerzen in deinem Leben zu tun?
Sehr viel. Das ist, ja, impliziert ja eigentlich die Frage schon. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass meine Leiterschaft nur funktioniert, wenn ich transparent bin. Und transparent in meinen Fragestellungen und Brüchen. Aber nicht so sehr bedürftig vielleicht. Also meine Bedürftigkeit kann ich an vielen anderen Stellen, sonst passiert geistlicher Missbrauch, wenn man als Leiterin die ganze Zeit braucht, dass andere sich einem annehmen. Das halte ich für schwierig. Mhm. Aber meine Brüchigkeit und mein Fehlen und meine Fragen, die ich an Gott oder an mein Leben habe und auch mein Scheitern, gibt natürlich Raum, um gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich kann andere, die ich begleite, ja, wahrhaftiger und liebender ansehen, wenn ich mich selbst gut kenne und um meine Unwahrhaftigkeit vielleicht auch manchmal weiß. Mhm. Das finde ich das Herausforderndste am Leiten. Denn das bedeutet, wenn ich das ernst nehme, dass ich mich sehr gut um mich auch kümmern muss. Weil ich das sonst ständig von den anderen brauche. Das ist aber nicht deren Job. Mhm. Also, als ich mich getrennt habe zum Beispiel, das war einfach eine harte Phase. Auch eine gute Phase in meinem Leben, habe ich viel gelernt und wir sind da für uns gut rausgekommen und sehr gesegnet in unserer Situation. Aber es gab eine Zeit, da konnte ich andere Menschen nicht gut begleiten. Mhm. Und das habe ich ganz schnell gesagt und bin da raus. Und jetzt gab es bei Corona eine Zeit, da ging es mir nicht so gut mit dem, was wir hier so erlebt haben und mit unserer familiären Situation, weil die Kinder darunter sehr gelitten haben und ich habe gemerkt, ich kann gerade andere nicht mehr gut ansehen. Mhm. Ich kann mir gerade das nicht gut anhören und ich bin sofort ins Team und habe gesagt, Leute, ich kann diese Form von Leitung, in dem ich Menschen gerade begleite, kann ich nicht annehmen. Also ich kann es nicht machen. Und ich habe mir angewöhnt, da sehr schnell zu sein, weil ich wirklich Respekt davor habe, Menschen falsch zu begleiten oder nicht genug Kraft für sie zu haben. Und ich glaube, das macht mich zu einer guten Leiterin. Auch zu einer unnahbaren manchmal, denn die Menschen merken auch, dass sie nicht dauerhaft Zugriff auf mich haben. Das ist auch, glaube ich, auch sehr wichtig, was Leiterschaft angeht. Es gibt die Geschichte von Mose, wo er so überdrüssig ist, weil alle was von ihm wollen. Alle wollen was von ihm. Und es gibt die Geschichte, wo dann alle anstehen und Mose in seinem Zelt sitzt und einfach nur die ganze Zeit irgendwelche Probleme lösen muss von, keine Ahnung, wir haben kein Land und dies, das und der hat sich gestritten mit dem. Und er rastet irgendwann so aus und sagt Gott so, ey, ich kann nicht mehr, es ist doch dein Volk, was hab ich hier eigentlich zu tun, warum mache ich eigentlich deinen Job? Bring dich einfach um.
Ja.
Also Mose ist auch immer so schön dramatisch.
Ja, das stimmt, ja.
Ich finde das großartig. Und Gott ist aber halt einfach viel kreativer. Und genau, Mose sagt, also entweder nimmst du mir dieses Amt weg oder bring mich um, eins von beiden. Und das Schöne ist, dass Gott halt sich gar nicht darauf einlässt, sondern in seiner Gnade sagt, okay, hier hast du 70 Männer. Und die werden deine Last tragen und ihr teilt euch das jetzt auf. Und das finde ich eine gute Geschichte für Leitung, weil diese Brüche und dieses eigene Unvermögen, das zeichnet mich in meiner Leiterschaft, glaube ich, sehr aus. Und, oh, mir fällt noch was ein, rede ich zu lang eigentlich?
Nein, nein, das ist sehr gut.
Als ich bin ordiniert, also in der Landeskirche ist das ja so, dass man dann ganz offiziell eingesegnet wird, so mit Talar und dies, das, Bomborium. Und ich kniete da vor dem Altar und dann kommen Menschen, die man sich vorher aussuchen darf, und die segnen ein mit einem Segensspruch. Und der Segensspruch, der mich am meisten begleitet und der am tiefsten ging, war: Der Herr fülle deinen Mangel aus. Und wenn du mich fragst, was Leiterschaft mit Brüchen zu tun hat, dann würde ich sagen, genau das. Weil ich so ergänzungswürdig bin, bin ich so auf Gnade angewiesen, dass ich auch gnädig sein kann zu den Menschen, die ich leite. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass sie das nicht alles so machen müssen, wie ich das haben will. Das würde jetzt, wenn wir jetzt noch darüber sprechen, wie konkret Leitung aussieht, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Sich ergänzen lassen, dem anderen Raum geben. Danke, dass du dich dieser schweren Frage so schön gestellt hast, so tief. Genau, ich hatte ja gehofft, dass du sie annimmst, von daher. Ja, wir kommen so langsam in die Zielgerade von der Sache und ich habe noch eine Frage, die eigentlich so ein bisschen eine fromme Frage ist, aber die ich trotzdem gerne stellen möchte. Um Jesus kommen wir alle in unserem Lesen, in unserem Leben, in all dem nicht rum. Wir sind kurz vor Ostern, wenn wir das hier aufnehmen. Wenn du über Jesus nachdenkst und dir die Frage stellst, so was habe ich von ihm über Leiterschaft gelernt? Was wäre das? Oder genau, wenn du, ja, die Frage ist, glaube ich, da, Jesus und Leiterschaft, was klingelt da bei dir oder wo geht das zusammen?
Ich liebe das, wie Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen umgeht. Und ich finde das extrem inspirierend, weil er auf der einen Seite so, er ist so klar. Er sagt, komm mit, das ist jetzt dein Job. Mach das. Geh dahin, besorg den Esel. Das ist jetzt hier dein Job. Das ist ja eine extreme Klarheit, die mich total inspiriert und die Menschen eben dazu befähigt, etwas zu tun, was sie vielleicht vorher überhaupt nicht für ihren Horizont gehalten haben. Und das können sie tun oder das kann Jesus tun, weil er, glaube ich, die Menschen ansieht, wie Gott sie sieht, in dem, wie sie sich entfalten können. Und auch das inspiriert mich extrem. Ich wünsche mir so sehr, dass ich Menschen ansehen kann, so ähnlich wie Gott sie sieht, dass ich das lerne, dass ich einen Menschen sehe und sage, wow, was für ein Geschenk. Und egal, ob du mir sympathisch bist oder nicht, aber das und das hast du an Gaben. Und komm, lass uns das entfalten. Und dann entsteht da so viel Kraft. Das macht Jesus. Und dann macht er noch etwas. Er ist manchmal echt hart.
Ja, das stimmt.
Das liegt, das mag ich auch an ihm, denn er liebt so sehr und gleichzeitig ist er so klar und hart auch manchmal, dass er sagt so, nee, da musst du jetzt durch, das ist das Wort, was ich dir zuspreche, auch wenn dir das vielleicht gerade, ja, wehtut oder wenn dich das so herausfordert, dass du noch nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Das mag ich sehr und er überführt ja dann auch so ganze Systeme, ne, indem er in den Tempel geht und ja, alles umspielt und das ist was, da können wir auf jeden Fall von Leiter, also als Leiter lernen und das inspiriert mich immer wieder.
Wow, ich bin sehr glücklich und froh, Miriam, dass nicht nur, dass ich einen ganzen Podcast durchgehalten habe, nicht den alten Karlsruhe-Namen zu nehmen, sondern dich immer Miriam zu nennen. Genau, ich habe es mir extra nochmal unterstrichen. Sondern so viel von dir zu lernen, was du auf dem Herzen hast für Leiterschaft, was du für eine Leiterin selber geworden bist und wie du da so stehst. Und wenn wir jetzt so Richtung Ende von dem Podcast gehen, dann mag ich einfach nochmal dir ein bisschen Freiheit geben und sagen, was würdest du einem Leiter, einer Leiterin mitgeben wollen? Was würdest du jemand, der hier zuhört und sich in dieser Frage so ein bisschen beschäftigt, wie ist es eigentlich, bin ich Leiterin, bin ich Leiter, was wäre so ein Ding, was du denen jetzt nochmal so auf den Weg geben würdest?
Es ist gut zu prüfen, ob wir ausgerüstet sind, dafür Leiterschaft zu leben. Das kann man manchmal nicht alleine, sondern da braucht man Menschen, die mit einem unterwegs sind. Mhm. Es ist gut zu prüfen, ob ich eine geistliche Berufung dazu habe, Menschen zu führen. Und um das ohne Missbrauch zu machen, muss ich selbst ergänzungswürdig sein. Mhm. Und offen und mich auch selbst zurechtdrücken lassen. Von Brüdern und Schwestern und Gott und in der Liebe mit Jesus zusammen.
Ich bin fast versucht, Amen zu sagen.
Genau. Das kann ich verstehen. Das ist tatsächlich, das ist total gut. Das könnte man einfach so rausnehmen, dieses Statement, und das so einfach auch alleine weitergeben und darüber sprechen, was da auch wiederum alles drinsteckt, was ich super gerne machen würde. Aber ich habe das Gefühl, dass wir das auch einfach so stehen lassen können.
Das glaube ich auch. Und es hat sich jetzt schon fast als Running Gag etabliert, dass wir auch mal sagen, hey, diese Person, diesen Gast, die werden wir auf jeden Fall nochmal einladen und werden auch nochmal das Gespräch führen. Vielleicht geht ein bisschen Zeit ins Land, aber weil es uns auch interessiert und weil wir auch Hausaufgaben mitnehmen für uns hier, aber auch merken, ja, das kann total schön sein, nochmal ein Gespräch zu führen oder ein Gespräch weiterzuführen. Genau, von daher bist du vielleicht nicht das letzte Mal hier im Podcast da. Und ich darf auch noch eine Sache verraten, oder besser, ich habe es mir so gemerkt, aber vielleicht magst du selber es nochmal ganz, ganz ausdrücken. Miriam, du hast auch eine Gabe, Menschen zu begleiten und Menschen, die auch in Fragen stehen, ich habe es mir gemerkt, wie so eine Art geistliches Coaching oder so. Magst du dazu nochmal was sagen, was du da so machst, was du anbietest und wie Menschen davon vielleicht auch was profitieren können oder für sich mitnehmen können, wenn sie in Kontakt mit dir treten wollen?
Mhm. Ja, also es hat sich herausgestellt, dass indem ich das selber tue, immer mehr Menschen auf mich zugekommen sind, die in eine Leitungsposition gekommen sind oder schon gerade sind, vielleicht noch frisch sind in dem Job und sagen, ich brauche nochmal eine Klärung, wozu bin ich berufen, was sind meine Gaben und wie kann ich die in meiner Leitungsfunktion oder in meiner Arbeit gut bewegen und leben. Und ich habe eine unglaubliche Leidenschaft dafür, das rauszufinden mit den Menschen, und das macht großen Spaß, weil wir immer gucken, so, ja, auch anhand von biblischen, also das eigene Leben der Bibel in Kontakt zu setzen und die eigene Leiterschaft oder die eigene Berufung zu entdecken, das macht sehr großen Spaß. Und da habe ich mich selbstständig gemacht als Begleiterin und erlebe da eine große Dankbarkeit, weil das natürlich total toll ist, wenn man Menschen begleitet und die dann das finden und sich bewegen und auch miteinander geistig unterwegs zu sein. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Arbeit. Und ist mir geschenkt worden in den letzten 2 Jahren, dass eben ich gemerkt habe, wow, das ist, da ist ein Bedarf und da kann ich auch dienen.
Das klingt echt spannend. Also tatsächlich so dieser ganze Begleitungsbereich, ich finde das sowieso immer total aufregend, da so jemandem auch einfach helfend zur Seite zu stehen und unterstützend zu leiten.
Wenn jetzt einer von den Zuhörerinnen oder Zuhörern in Kontakt mit dir treten mag, findet er dich im Internet? Oder wir können...
Ja, bestimmt findet man mich im Moment noch viel unter der Beimeister-Geschichte. Mhm. Im Moment bin ich auch noch auf der Wunderwerke-Website. Das wird sich aber vermutlich jetzt verändern. Mhm. Am besten mir eine E-Mail schreiben. Und meine E-Mail-Adresse findet man im Internet auf jeden Fall.
Okay.
Eine E-Mail-Adresse, mit der man mich erreicht.
Wir packen genau. Nachher in die Notizen von der Folge auch einfach nochmal den Kontakt mit rein.
Ja, sehr gerne.
Genau, also deine E-Mail-Adresse, dann kann man dir schön schreiben. Ja.
Wunderbar. Super cool.
Ja.
Großartig.
Ich bin total glücklich und froh und genau, dank dir von Herzen, Miriam, für die Zeit, für deine guten und tiefen Gedanken. Und nehmen selber viel aus der Folge mit. Das kann ich einfach
das
nur.
Das auf jeden Fall.
Das kann ja. Ich einfach nur sagen. Schön.
Dankeschön, danke für eure Fragen. Es ging jetzt so schnell.
Es ist länger, als man denkt, ja.
Ja, genau. Aber so soll es ja auch sein. Wäre schade, wenn du die ganze Zeit auf die Uhr geguckt hättest und gedacht hättest, oh Mann, wann ist vorbei?
Nein, nein, absolut nicht.
Sehr schön, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank euch.
Und für alle anderen da draußen, ganz genau, bis zur nächsten Folge, wo wir, glaube ich, dann durchaus auch nochmal über das Thema Leiterschaft, aber auch über das Thema Männer und Frauen uns unterhalten werden.
Genau.
Weil es ein Thema ist, glaube ich, was uns beiden einfach auch sehr am Herzen liegt.
Auf jeden Fall, ja.
Und bis dahin würde ich an dieser Stelle sagen, tschüss.
Tschüss.